Wenn jede Person auf dem Planeten so leben würde wie in Deutschland, dann würden wir die Ressourcen von 3 Planeten brauchen.
Du gehst in den Supermarkt und alle Regale sind leer. Kein Obst, kein Gemüse, maximal ein paar vertrocknete Blätter. Und unter den Regalen findest du hier und da vielleicht noch eine Konserve, aber mit einem alten MHD. Sonst nur Staub. Nein, dies ist kein Zombie-Film, sondern so müssten im übertragenen Sinne jetzt all unsere Supermärkte aussehen. Denn wir haben unsere natürlichen Ressourcen aufgebraucht, übers Ziel hinausgeschossen, mal wieder. Es ist der World Overshoot Day. Aber vielleicht können wir das ändern. Und das ist unser Thema heute hier bei Living Planet, der WWF-Podcast. Ich bin Aileen Wegner und zu Gast habe ich Projektmanager Circular Economy Björn Schulz. Mein Kollege vom WWF, der sich ganz viel mit Ressourcen und Ressourcenverbrauch beschäftigt. Hallo Björn.
Hallo Aileen, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. So, jetzt sind alle unsere natürlichen Ressourcen aufgebraucht. Nach dem deutschen Overshoot Day haben wir jetzt den World Overshoot Day. Was ist das eigentlich?
Genau, der Earth Overshoot Day, deutsch Erdüberlastungstag, ist der Tag im Jahr, wo wir alle natürlichen Ressourcen, die uns zur Verfügung gestellt werden und die sich erneuern, aufbrauchen. Global gesehen hast du schon gesagt, das ist am 30. Juli. In Deutschland sind wir da ein bisschen früher, das ist ungefähr der 10. Mai. Oder anders ausgedrückt sind es ungefähr 3 Erden, die wir brauchen an Ressourcen in Deutschland. Das heißt, wenn jede Person auf dem Planeten so leben würde wie in Deutschland, dann würden wir die Ressourcen von 3 Planeten brauchen.
Wahnsinn.
Also global betrachtet sind es dann 1,7. Also ist auch nicht viel besser.
Immer noch mehr als die, die wir zur Verfügung haben.
Genau. Und wir leben damit auf Pump. Das heißt, wir leben eigentlich von zukünftigen Generationen und von einem Naturbudget, was wir eigentlich gar nicht haben.
Wie wird denn dieser Tag berechnet? Weil du sagtest ja gerade schon, der Deutsche ist im Mai, der für die ganze Erde ist jetzt im Juli. Jetzt weiß ich, dass andere Länder, Katar ist sehr, sehr weit vorne. Ich glaube, Honduras war sehr weit hinten, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Wie wird das Ganze denn einkategorisiert? Welches Land kommt wohin?
Genau, also die Berechnung speist sich aus 2 Elementen. Wir schauen uns einmal die Biokapazität an, also die Regenerationsfähigkeit unserer Ökosysteme, also wie viel CO2 kann unsere Atmosphäre aufnehmen, wie viel CO2 können zum Beispiel die Ozeane oder die Wälder aufnehmen. Das ist sozusagen eine Seite. Und die andere Seite ist der globale ökologische Fußabdruck der Menschheit. Also was verbrauchen wir an Ressourcen für Energie, für Wohnen, für Mobilität etc. Und die werden durcheinander geteilt. Und dann hat man einen Tag im Jahr, wo man dann sagen kann, da sind die natürlichen Ressourcen aufgebraucht. Und wie du sagst, ist es für verschiedene Länder unterschiedlich, weil sie natürlich unterschiedlich hohe Fußabdrücke haben. Und auch zeitlich betrachtet finde ich das eigentlich ganz schön. Da gibt es auch diese Grafik, die zeigt, in den 70er Jahren haben wir das erste Mal sozusagen einen Erdüberlastungstag gehabt. Da war der noch im Dezember. Und in den letzten Jahrzehnten ist er natürlich immer weiter nach vorne gerückt. Global betrachtet war das dann im Jahr 2000 ungefähr im September. Und jetzt sind wir natürlich am 30. Juli. Das heißt, man sieht eigentlich ganz schön, wie der Erdüberlastungstag immer weiter früher in das Jahr rückt. Und wir sehen aber auch gleichzeitig natürlich Unterschiede zwischen den Ländern. Klar, gerade Länder im globalen Norden, Industrienationen mit sehr hohem Einkommen, die verbrauchen natürlich viel mehr Ressourcen, während zum Beispiel Länder im globalen Süden mit einfach weniger Einkommen. Da kommen wir aber natürlich auch wieder zum Gerechtigkeitspunkt, weil die ökologischen Auswirkungen natürlich viel mehr in diesen Ländern gespürt werden, die eben nicht so viel verbrauchen als wir hier in Deutschland.
Jetzt hast du meine nächste Frage schon so ein bisschen vorweggenommen. Und zwar wäre das gewesen, warum es nicht nur ein Umweltthema ist, sondern auch eben ein Wirtschafts- und Gesellschaftsthema. Eben genau mit der ungleichen Verteilung, wer was wie viel verbraucht. Kannst du uns da ein bisschen mehr mit tiefer reinnehmen?
Genau, also ich finde, wenn man über die Themen Gesellschaft, aber auch Wirtschaft redet und vielleicht da in die Medien gerade schaut, dann sieht man manchmal, dass die einfach so im luftleeren Raum schweben oder man hat das Gefühl, sie sind irgendwie gar nicht existenziell verbunden mit dem Naturkapital, was die Erde uns zur Verfügung stellt. Dabei ist natürlich auch die Wirtschaft und Unternehmen total verwoben und existenziell abhängig davon, wie fruchtbar unsere Böden sind, wie viel CO2 unsere Atmosphäre aufnehmen können, ob wir genug Wasser haben, ob wir genug Ökosystemdienstleistungen haben, die auch unsere Gesellschaft am Leben hält. Und auch auf Unternehmensseite betrachtet sehen wir ja aktuell gerade die Auswirkungen von einem sehr hohen Ressourcenverbrauch. Also wenn wir auf die geopolitischen Risiken schauen, auf die Kriegsgebiete gerade in der Welt, welche Ripple-Effekte die auf unsere Wirtschaftssysteme haben, Importabhängigkeiten, Preisschwankungen an der Tankstelle. Da sieht man, wie, wenn wir zum Beispiel auch sehr stark von fossilen Energieträgern abhängig sind, von Metallen, von anderen Rohstoffen und die nicht in einem Kreis führen, wir natürlich sehr große Effekte haben auf die Gesellschaft und die Wirtschaft. Und auch auf gesellschaftlicher Ebene natürlich sehen wir, wie du angesprochen hast, auch diese Ungerechtigkeit zwischen den Nationen, also gerade Industrienationen, die einfach auf hohen Ressourcenverbrauch setzen und eben nicht so stark die Auswirkungen spüren als Länder zum Beispiel im globalen Süden, die einfach nicht so viel Ressourcenverbrauch haben.
Bevor wir jetzt weitermachen, lass uns nochmal bitte diesen Begriff Ressourcen genauer definieren, damit wir da auf einer Wellenlänge sind.
Genau, der Ressourcenverbrauch oder auch anders ausgedrückt primär Rohstoffverbrauch, sehr sperriges Wort. Also ich meine damit die neuen Materialien, die sozusagen abgebaut werden, die werden berechnet und das sind in Deutschland ungefähr 16 Tonnen. Also 16 Tonnen pro Kopf pro Jahr, die wir verbrauchen. Und das sind unterschiedliche Kategorien, also wir teilen das ein, einerseits in Biomasse, also zum Beispiel die Textilien, die wir tragen, da ist Baumwolle drin. Biomasse ist auch Holz, wir haben aber auch fossile Energieträger, also das ist dann sowas wie Erdöl, Gas, Kohle. Wir haben Metalle, also sowas wie in unseren Smartphones drin ist, Silber, Eisen, Kupfer, andere Metalle. Und wir haben auch mineralische Rohstoffe, also Dinge, die wir dann eher so im Bausektor benutzen, Kalkstein, Sand. Diese vier Kategorien gibt es und wir müssten eigentlich von diesen 16 Tonnen auf ungefähr 8 Tonnen runter. Also
mal eben halbieren.
Genau, mal eben halbieren bis 2045. Das ist ungefähr die Zielmarke, auf die wir dorthin müssen.
Okay, ich würde ganz gerne noch mal ein, zwei Schritte zurückgehen, weil das gerade noch so ein bisschen nicht ganz in meinem Kopf klar ist. Wenn wir sagen, wir leben auf Pump, wie funktioniert das auf die Erde gesehen? Weil wenn ich zu Hause nichts mehr habe, dann habe ich zu Hause nichts mehr. So, dann ist es halt leer. Und wie können wir denn von der Erde auf Pump leben?
Wenn wir auf Pump leben, meine ich nicht damit, dass an diesem Tag sozusagen alle Ressourcen aus sind, dass wir kein Wasser mehr haben, keine Böden mehr haben. Ist natürlich eher metaphorisch, hypothetisch so gesprochen. Aber wir leben natürlich im Pump in dem Sinne, dass zukünftige Generationen einfach nicht mehr die stabilen Ökosysteme, die wir vielleicht gerade noch genießen, nutzen können. Das heißt langfristig, dass die Stabilität der Ökosysteme abnimmt.
Also dass wir die Erde quasi immer mehr aushöhlen und aushöhlen, weil wir einfach zu viel nehmen.
Genau, die Übernutzung dieser Ressourcen führt zu dieser Dreifachproblematik, Biodiversitätskrise, Klimakrise, Umweltverschmutzung, von denen wir natürlich alle betroffen sind, auch jetzt schon heutzutage. Wir merken das gerade an der Hitzewelle, die über Europa rast. Wir sehen das an Wassermangel, wir sehen das an anderen Umweltfaktoren, mit denen wir tagtäglich zu tun haben und wo wir sehen, dass der Zustand der Natur natürlich abnimmt und wir damit heute schon betroffen sind.
Jetzt bist du schon quasi in unserem Alltag angekommen, weil die Frage ist auch natürlich, was hat das große Ganze jetzt mit mir einzeln zu tun? Was sind denn so diese typischen großen Ressourcenverbräuche im Alltag? Also wo verbrauchen wir ganz viel, vielleicht auch ohne drüber nachzudenken?
Genau, also wenn wir in Deutschland den Ressourcenverbrauch anschauen, dann kann man das ungefähr in zwei Hälften teilen. Der eine Teil ist der strukturelle Teil, also wenn der Staat zum Beispiel investiert in Brücken oder Straßen, die gebaut werden. Und der andere Teil ist der private Konsum, also wirklich diese Alltagsentscheidungen, wenn ich im Supermarkt bin, welche Produkte kaufe ich, wenn ich meine Wohnung einrichte, was verwende ich da, also wo wir dann wirklich mehr Entscheidungen treffen. Und auch in beiden Bereichen muss man sagen, die drei größten Hebel, die drei größten Sektoren sind dann erstens der Wohn- und Gebäudesektor, also auf wie viel Wohnfläche lebe ich, welche Heizungsformen nutze ich. An zweiter Stelle dann das Thema Ernährung, also welche Art von Produkten konsumiere ich hier, ist es sehr tierisch, ist es vielleicht eher pflanzlich, das spielt hier so eine sehr große Rolle. Und als drittes ist dann der Mobilitätssektor, also welche Art der Fortbewegung nutze ich, ist es vielleicht eher ein Auto, ist es der ÖPNV, das hat auch ganz große Effekte auf den Ressourcenverbrauch. Die anderen Sektoren, zum Beispiel jetzt Bildung, Gesundheit, Freizeit, die spielen gar nicht so eine große Rolle. Die sind natürlich wichtig, aber hier die drei größten Hebel sind wirklich Wohnen, Ernährung und Mobilität.
Okay, wir haben diese drei Sektoren oder diese drei Zonen und ihr habt ja euch auch schon Gedanken dazu gemacht. Du kommst ja jetzt nicht völlig aus dem Blauen hierher, wie das in Zukunft aussehen könnte, wie wir da irgendwie hinkommen, um das eben zu halbieren. Nehmen uns doch gerne da mal mit.
Genau, also es gibt dieses 8-Tonnen-Ziel.
Ja.
Und vielleicht als Hintergrund hierzu, 2024 hat die Bundesregierung eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie ins Leben gerufen. Das war einer der letzten Sachen, die Ampelkoalition noch über den Tisch gebracht hat, wo wir auch als WWF beteiligt waren. Und da wurde unter anderem das Ziel gesetzt, dass Deutschland bis 2045 eben den Ressourcenverbrauch halbieren soll. Mhm. Jetzt fragst du dich bestimmt, irgendwie 8 Tonnen, das ist irgendwie nicht so greifbar. Was heißt irgendwie 8 Tonnen in meinem
Absolut.
Alltag? Das ist irgendwie
überhaupt
so eine Zahl.
Vorstellbar.
Genau.
Das ist so.
Und wir wollten das ein bisschen greifbar machen. Was heißt es denn wirklich im Alltag? Wie sieht das eben aus in diesen 3 Sektoren Wohnen, Mobilität, Ernährung? Was muss man sich darunter vorstellen? Und dazu hatten wir eine ganz spannende Initiative. Wir haben 30 BürgerInnen eingeladen, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Was würdet ihr denn machen, wenn ihr nur noch diese 8 Tonnen habt? Wie würdet ihr euren Alltag gestalten? Und dass wir nicht eine einzelne Vision vorstellen, also wie du genau wohnen musst, auf wie viel Quadratmeter, was du genau essen musst, wie du dich fortbewegen musst, dass wir diesen 30 Leuten sozusagen die Freiheit gelassen haben und diese Fragen gestellt haben, wie würdest du eigentlich dein eigenes Leben gestalten? Wie sieht für dich ein gutes Leben aus mit diesem Hintergrund des 8-Tonnen-Ziels?
Mhm.
Und wie würdest du es dann gestalten? Und da sind ganz spannende Dinge rausgekommen und wir haben das auch modellieren lassen, wie dann so ein 8-Tonnen-Lebensstil im Alltag aussieht. Und da sind unterschiedliche Optionen sozusagen rausgekommen. Ich kann vielleicht einfach mal 2 Beispiele nennen.
Ja, super gerne. Damit wird es ein bisschen greifbarer alles.
Genau, wir haben das sozusagen an Beispielpersonen verbildlicht. Eine Person ist zum Beispiel Rudi. Rudi, der Rentner, der ist Anfang 70, lebt in einem Haus auf dem Land auf ungefähr 39 Quadratmeter pro Kopf. Er lebt mit seinem Partner zusammen, also die leben auf ungefähr 80 Quadratmeter zusammen. Mhm. Auf dem Land in 2045 existieren immer noch Autos, also sie teilen sich auch ein Auto. Sie ernähren sich aber ein bisschen mehr pflanzlich als vor 20 Jahren, also 2026. Aber auch ihre Produktnutzung hat sich verändert. Die Smartphones, die sie benutzen, Laptop, TV etc., sie 5 Jahre durchschnittlich nutzen. Und auf der anderen Seite, das ist so das zweite Beispiel, ist Kim, lebt in der Stadt. Und für sie ist es so ein bisschen wichtiger, auf größerer Fläche zu wohnen. Also dafür lebt sie dann auf 50 Quadratmeter pro Kopf, aber spart dann an anderer Stelle ein. Also dafür ist sie dann vegetarisch und sie hat auch kein Auto, weil 2045, das sind die Systemannahmen, die wir in der Modellierung benutzt haben, gehen wir auch davon aus, dass der ÖPNV einfach viel stärker ausgebaut ist und es dann auch einfacher ist.
Das wäre schön, ja.
Genau, das wäre schön, es wäre einfacher, dann natürlich auch auf dem ÖPNV umzusteigen.
Mhm.
Und so hat man ein paar greifbare Zahlen, wo man merken kann, okay, bin ich drüber oder bin ich drunter? Und das Ergebnis war eigentlich, dass alle 30 Leute, die wir da beteiligt haben, das war über mehrere Monate hinweg, haben gesagt, okay, wir können uns das eigentlich vorstellen, mit 8 Tonnen zu leben. Das ist eigentlich machbar unter bestimmten Voraussetzungen. Also strukturelle Bedingungen,
ja.
Rahmenbedingungen, die gegeben sein müssen, weil man kann ja natürlich in einer nachhaltigen Welt wie heute sehr schwer nur nachhaltig leben.
Ja, ja, klar, man kann ja nicht selber hingehen und seine eigene Buslinie bauen oder
genau.
Sowas in der Richtung. Das heißt, das bedeutet, wenn ich das gerade richtig rausgehört habe, ich kann, in Anführungszeichen, ein bisschen schlechteres Verhalten mit auf der anderen Seite besserem Verhalten kompensieren. Beispielsweise, ich reise sehr gerne, ich möchte einmal im Jahr gerne in den Flieger steigen und einen anderen Kontinent besuchen. Auf der anderen Seite habe ich kein Auto, ernähre mich vegetarisch, kaufe meine Klamotten größtenteils Secondhand. Das kann ich damit so ein bisschen ausgleichen.
Genau, das ist so ein kompensatorisches Modell. Ich kann das ausgleichen, wenn ich sage, ich möchte, wie du vielleicht, lieber einmal in 5 Jahren sehr weit verreisen. Dann schränke ich mich eben an anderer Stelle ein, in den anderen Sektoren.
Okay. Welche Antworten waren denn so dabei, die vielleicht gibt es irgendwas, was dich überrascht hat, dass jemand gesagt hat, so, das würde ich aufgeben, damit ich eben das 8-Tonnen-Ziel erreiche, oder das würde ich vielleicht gar nicht aufgeben, weil das gehört zu mir, das ist in meiner DNA.
In dem Bürgerbeteiligungsprozess fand ich ganz interessant, dass das Thema Wohnen sehr heiß diskutiert worden ist, dass es für sie sehr wichtig ist, eben eine gewisse Wohnfläche zu haben und sie dafür aber auf zum Beispiel einen längeren, weiteren Urlaub verzichten würden, der vielleicht nicht in Europa liegt. Aber da doch jeder irgendwie für sich so seine eigene Lebensstilkonstellation gefunden hat, wie man diese verschiedenen Konsumfälle aufwiegen kann.
Also ich kann das quasi kompensieren. Also wenn ich mir jetzt mein eigenes Leben angucke, und hoffentlich auch alle Zuhörenden jetzt gerade überlegen, okay, das ist mir wichtig, mir ist zum Beispiel wichtig, einmal die Woche ins Steakhouse zu gehen oder sowas. Wie kann ich das denn selber irgendwie herausfinden, wie ich gewisse Verhaltenswünsche kompensieren kann? Also wie fange ich da an? Also man sitzt da irgendwie und hat ganz viele Informationen vor der Nase und denkt so, huch, was mache ich denn jetzt?
Genau, dafür gibt es ganz tolle CO2- und Ressourcenrechner, die man nutzen kann. Da kann man sich einmal ausrechnen lassen, wie der eigene Lebensstil sozusagen übersetzt wird in den Ressourcenverbrauch, in den Treibhausgase. Und da gibt es zum Beispiel einen vom Umweltbundesamt, aber auch vom Wuppertal-Institut. Wir haben auch einen selber, der CO2-Rechner auf der WWF-Seite. Da werden auch die eigenen Big Points erstmal gezeigt, auf die man sich fokussieren kann, wo die größten Impacts sind, die ich sozusagen in meinem eigenen Lebensstil ändern kann.
Okay, dann legen wir da erstmal alle los. Aber du hast gerade einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt und sagtest die Struktur. Ne? Also wir können selber ein bisschen gucken, muss es jetzt Kuhmilch sein oder geht Hafermilch oder muss ich jetzt einmal die Woche ins Steakhouse? Aber das große Ganze, das Rahmen, die Rahmenbedingungen sind ja auch da. Wie können wir da rangehen? Gibt es da schon Ideen, wie wir das ändern können?
Genau, also diese ganzen Modellierungen, die ich auch gerade genannt habe mit diesen Kennwerten, die basieren auf Systemannahmen, die sich bis 2045 ändern. Mhm. Und das ist an erster Stelle natürlich die komplette Defossilisierung unseres Wärmenetzes, unseres Stromnetzes, unserer Mobilitätsform. Das heißt, wir müssen weg von den Fossilen. Wir müssen auch hin, zweitens, zu einer ganz umfassenden Kreislaufwirtschaft. Also wir haben ja aktuell, wenn wir uns den Ressourcenverbrauch anschauen, wenn wir das an dem Beispiel eines Smartphones mal durchdeklinieren, wir bauen dafür natürlich Metalle ab, bauen Erze ab. Dann produzieren wir das mit diesen Metallen und Rohstoffen zusammen. Wir mutieren das zusammen. Wir brauchen dabei Energie in der Produktion. Wir brauchen natürlich eine Verpackung, da muss irgendwie Erdöl her. Wir verursachen natürlich auch CO2 bei dem Transport dann nach Deutschland. Und dann aktuell liegen dann die meisten Smartphones nach einer kurzen Nutzung vielleicht in der Schublade und landen dann vielleicht auf dem Müll. Mhm. Das ist ja eine relativ sehr lineare Wirtschaftsweise von Anfang bis Ende. Und wir müssten eigentlich jetzt diese lineare Linie nehmen und die zwei Enden einmal zusammenführen in einen Kreis.
Ja, wie machen wir das?
Dafür gibt es ganz viele Strategien, wie wir Kreislaufwirtschaft umsetzen. Und da gibt es, finde ich, ein ganz schönes Bild einer Leiter.
Aber eine Leiter ist ja nicht rund.
Genau, eine Leiter ist nicht rund, aber es gibt unterschiedliche Strategien, die einen unterschiedlichen Impact haben. Mhm. Das sind die sogenannten R-Strategien. Also R kommt dann aus dem Englischen, weil diese ganzen Strategien mit R anfangen, also Reparatur, Recycling etc. Mhm. Die kann man ungefähr in drei Schichten einteilen. Also die unteren R-Strategien, das sind dann zum Beispiel Recycling oder wenn wir zum Beispiel das Handy thermisch verwerten, es wird verbrannt und dann nutzen wir vielleicht die Energie für Wärmegewinnung. Die haben aber immer noch einen sehr hohen Ressourcen- und Energieaufwand. Das heißt, wir wollen eigentlich höher auf die Leiter. Die nächste Stufe der R-Strategien ist dann zum Beispiel Reparatur, ist zum Beispiel Wiederverwendung, ist zum Beispiel Refurbishment. Also ich könnte zum Beispiel statt eines neuen Handys ein Refurbished-Handy kaufen. Ich könnte mein Handy reparieren lassen. Mhm. Die dritte Schicht der R-Strategien, ja, das sind dann eher so grundsätzliche Fragen. Also die fragen dann, was brauchen wir überhaupt, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen? Also wenn wir
also quasi den Überfluss ein bisschen reduzieren, wirklich uns wieder auf die Basics konzentrieren. Verstehe ich das gerade richtig?
Genau, die fragen, wie viel wir eigentlich brauchen. Also brauchen wir wirklich jedes Jahr das neueste Handymodell? Und wir müssen dann auch in anderen Geschäftsmodellen denken. Also da sind zum Beispiel auch gangbar, dass wir Sharing-Modelle entwickeln oder auch, wenn wir bei dem Design ansetzen, also wie designen wir das Produkt, designen wir das so, dass zum Beispiel der Akku verklebt ist in dem Handy und wir können den Akku nicht austauschen. Mm. Wir müssen natürlich dahin kommen, dass das Produktdesign so gestaltet ist, dass es reparierbar ist, dass es langlebig ist, dass wir lange dieses Produkt nutzen können. Und das fängt natürlich da an, wenn dieses Produkt noch gar nicht produziert ist, dass wir uns davor Gedanken machen, wie designen wir das Produkt so, dass wir möglichst wenig Ressourcen verbrauchen.
Wie siehst du da den Trend? Also wenn du sagst, wir wollen unseren Ressourcenverbrauch für jetzt knapp 20 Jahre reduzieren, siehst du, dass wir auf einem guten Weg sind? Siehst du, dass da genügend Ansätze da sind, dass genügend auch der Wille ist, eben in diesen Rahmenbedingungen, die jetzt einzelne Personen eben nicht mitgestalten können, höchstens ein bisschen pushen können? Siehst du, dass wir da hinkommen?
Also wenn wir uns den Ressourcenverbrauch seit 2010 anschauen in Deutschland, dann hat der nur 3% abgenommen. Das heißt, in dem gleichen Tempo würden wir dieses Ziel dieser 8 Tonnen erst in den 2200er Jahren erreichen.
Okay.
Also das kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr mit. Und das ist natürlich viel zu spät. Wir müssten das in 2045 erreichen.
Mhm.
Das heißt, wir stehen da vor einer ganz großen Aufgabe, die natürlich die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie auch angeht. Aber was wir natürlich brauchen sind, und das haben wir im Klimaschutzgesetz, natürlich verbindliche Klimaziele, die brauchen wir auch im Ressourcenschutz.
Mhm.
Also wir brauchen wirklich verbindliche, absolute Reduktionsziele, Ressourcenziele, die gesetzlich verankert sind, die ständig gemonitort sind, also wo wir sehen, bei welchem Stand sind wir gerade, wirklich jedes Jahr. Und dann auch für jedes Ressort Pflichten auferlegt werden, wie wir diese Ressourcenziele erreichen. Die müssen natürlich dann auch diese strukturellen Rahmenbedingungen anstoßen. Und da sind wir einfach gerade noch hinterher.
Okay, glaubst du, es ist machbar, wenn wir jetzt richtig auf die Tube drücken?
Also ich bin Optimist. Und unser Projekt zeigt ja, und es zeigen auch unsere Modellierungen, es ist praktisch, technisch möglich.
Mhm.
Also diese Personen, die ich vorhin angedeutet habe, auch die systemische Bedingungen, wir haben ja die Lösung auf der Hand. Wenn wir diese Dinge umsetzen, dann ist es auf jeden Fall möglich, die bis 2045 zu erreichen. Da spielen aber natürlich jetzt auch ganz andere Dinge rein, die politische Situation, aber auch natürlich, wie sich Menschen verhalten. Ob wir es schaffen, Strukturen so zu verändern, dass zum Beispiel nachhaltige Optionen einfach günstiger sind. Also auch in unserer Umfrage, die wir durchgeführt haben, repräsentativ, haben wir auch abgefragt, was brauchen eigentlich Menschen, was braucht ihr, um euer Leben so umzustellen? Ist es für euch gangbar, ist es für euch vorstellbar, dieser 8-Tonnen-Lebensstil? Welche strukturellen Rahmenbedingungen befürwortet ihr auch? Und da ist es für ganz viele Menschen vorstellbar. Also ungefähr 55% der Deutschen sagen ja, ein 8-Tonnen-Lebensstil ist machbar, vorstellbar, wenn natürlich diese Rahmenbedingungen umgesetzt werden. Und die sind natürlich der Hebelpunkt, um auch das Verhalten auf individueller Ebene anzustoßen.
Okay, und bei diesen Rahmenbedingungen geht es dann um mehr öffentliche Verkehrsmittel, die leichter nutzbar sind, guter Wohnraum, der auch klein ist, aber trotzdem modern? Fragezeichen, oder?
Genau, wenn wir da vielleicht einfach mal bei dem Thema Wohnen anfangen, da ist es natürlich wichtig, dass wir den Wohnflächenverbrauch reduzieren.
Mhm.
Also wir sind aktuell in Deutschland bei ungefähr 47 Quadratmeter pro Kopf und wir müssten eigentlich runter auf 41 Quadratmeter,
mhm.
Das heißt so ungefähr 5 bis 6 Quadratmeter. Wir waren auch schon mal bei dieser Zahl bei ungefähr bei der 2000er-Wende.
Ja.
Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so weit weg und da brauchen wir natürlich andere Politikinstrumente, die es erleichtern, auf weniger Wohnraum zu leben oder den zu verteilen. Da gibt es zum Beispiel Wohnungstausch, da verschiedene Programme auf Stadtinitiative. Da lebt vielleicht jemand Älteres in einem großen Haus, weil die Kinder ausgezogen sind und möchte lieber in einer kleinen Wohnung leben. Und auf der anderen Seite haben wir vielleicht eine Familie mit 2 Kindern, die auf einer viel zu kleinen Wohnung leben, dass man dort ein Angebot ermöglicht, sozusagen den Wohnraum zu minimieren. Dann kann die Person in der kleinen Wohnung leben und die Familie in einem großen Haus. Und dadurch schaffen wir natürlich keinen neuen Anreiz, nochmal mehr Wohnraum zu bauen.
Ja, ja.
Das wäre zum Beispiel so eine Lösung. Bei der Mobilität brauchen wir natürlich einen umfassenden Ausbau des ÖPNVs. Das ist ganz klar. Und auch bei der Ernährung müssen wir natürlich mehr auf pflanzliche Produkte setzen als tierischen Konsum.
Okay, Björn. So, wir sind jetzt gleich am Ende unseres Podcasts. Wir verabschieden uns. Und ich möchte gerne heute noch irgendwie 3 Sachen machen, die meinen Ressourcenverbrauch nicht ganz so krass in den Höhe treiben lassen, schießen lassen. Was könntest du mir heute mitgeben?
Also die 3 Maßnahmen, auch analog zu den 3 Hauptsektoren, sind natürlich bei der Ernährung erstmal versuchen, weniger Fleisch zu essen.
Habe ich schon, ich bin Vegetarierin. Sehr gut.
Dann einmal bei der Mobilität, dass wir natürlich weg vom motorisierten Individualverkehr kommen, also dass wir mehr ÖPNV nutzen, dass wir vielleicht mehr Carsharing nutzen, als ein eigenes Auto zu haben. Das ist einer der größten Hebel. Dann beim Thema Wohnen ist natürlich sehr schwer umsetzbar, in eine kleinere Wohnung zu ziehen.
Ich wohne in Berlin, also nein.
Genau, aber da kann man natürlich auch schauen, welche Energieform nutzen wir für das Heizen.
Mhm.
Ist es zum Beispiel Gas, ist es klimaneutrale Energie, die wir für das Heizen nutzen? Das sind so ungefähr die 3 Punkte, die sag ich mal, jetzt, die du sofort mitnehmen kannst.
Okay, die nehme ich jetzt mit sofort mit nach Hause und verteile sie dann bei jeder Hausparty oder sowas, sage ich, bist du mit dem Fahrrad hergekommen? Es gibt nur ein vegetarisches Buffet und guckt mal auf eure Heizung. Björn Schulz, Projektmanager Circular Economy, vielen, vielen lieben Dank fürs Gespräch und für die ganzen Tipps. Und an euch, wenn ihr noch Fragen habt, dann sehr gerne über YouTube oder Spotify Kommentare oder schickt uns eine E-Mail an podcast@wwf.de. Und wenn ihr uns auch noch unterstützen mögt, bin ich euch sehr dankbar. Mit 5 Sternen bei Apple Podcast oder eine Review oder auch bei Spotify könnt ihr uns sehr, sehr gut bewerten. Vielen, vielen lieben Dank dafür und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ciao.
Tschüss.